Guten Morgen! Schön, dass wir mal wieder hier zusammen Gottesdienst feiern können. Mein Name ist Ingo Schütz, für die, die mich nicht kennen. Ich bin Pfarrer in Bad Vilbel und komme aber hier aus der Andreasgemeinde. Ich freue mich riesig, mal wieder da sein zu dürfen. Und meine Frage an euch ist, was wünscht ihr euch eigentlich zu Weihnachten? Also jetzt wirklich, was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Bitte schön. Freiwillige vor. Was hast du für einen Wunsch zu Weihnachten, Ulrike? Wichtig. Weiter. Was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Tut nicht so, als hätte noch keiner drüber nachgedacht. Ja. Ich merke, ihr seid Profis. Es sind alles gute und wichtige und wertvolle Wünsche. Als ich in der ersten Klasse, die ich in Bad Vilbel unterrichte, gefragt habe, Leute, was wünscht ihr euch eigentlich zu Weihnachten? Da sagte Mertai, ich will ein iPhone X haben. Es ist eine erste Klasse. Mertai kann noch nicht mal richtig lesen und schreiben. Er wünscht sich ein iPhone X. Und von seiner Klassenlehrerin habe ich hinterher erfahren, er hat zum Nikolaustag schon ein neues Tablet bekommen. Aber trotzdem, ein iPhone X zu Weihnachten, das wäre es. Kinder haben offenbar einen viel natürlicheren und unverkrampfteren Zugang zum Thema Schenken. Ihr gehört offensichtlich zu den Fortgeschrittenen. Bei euch geht es um Gesundheit, um Frieden mit der Familie, darum, dass vieles gut wird, was ein bisschen im Argen liegt. Manche haben vielleicht den Weltfrieden als veritablen Wunsch im Sinn. Und wer gänzlich in sich selber ruht, der mag antworten, ich brauche gar nichts mehr. Ich fühle mich schon reich beschenkt. Und viele Paare vereinbaren ja, du hast es gesagt, auch aus gutem Grund, dieses Jahr schenken wir uns nichts, nur um dann doch wieder Güter auszutauschen. Schließlich hat jeder meistens seinen Zweifel, ob der andere sich an die Vereinbarung hält. Und wenn nicht, dann will man ja selber nicht mit leeren Händen dastehen. Ach, so sind schon manche Stehlampen ausgetauscht worden oder anderes. Besonders beliebt ist der sogenannte Geschenke-Zirkel. Was ich in einem Jahr geschenkt bekommen habe, das kann ich im nächsten Jahr einfach weiterschenken. So habe ich ein reines Gewissen, ich habe keinerlei Kosten und ich muss mich vor allem nicht mit dem Plunder auseinandersetzen, der Jahr für Jahr gut gemeint bei mir landet. Es gibt von Ephraim Kishon eine herrliche Geschichte, in der genau das beschrieben wird. Einer schenkt eine Schachtel Pralinen, die Jahr für Jahr von einem zum anderen weitergeschenkt wird im Freundeskreis, nur um dann irgendwann wieder beim Ausgangsschenkenden zu landen, der neugierig hineinblickt und lauter grün angelaufene Schokolädchen darin findet. Manches, was man schenkt und geschenkt bekommt, ist nett gemeint, aber es kommt auch nicht immer gut an. Etwa Klamotten, die der Beschenkte dann nur aus Pflichtgefühl aufträgt. Unterschiedliche Generationen haben ja auch unterschiedliche Geschmäcker. Und ich erinnere mich daran, was meine Mutter meiner Tochter zum ersten Weihnachtsfest geschenkt hat. So schöne selbstgestrickte Pullis in leuchtenden Neonfarben, wo wir dachten, Oma, das ist ganz, ganz lieb gemeint von dir. Aber mehr auch nicht. Oder Küchengeräte, Kinokarten, Deodorants, die als versteckte Kritik oder unleidliche Aufforderung verstanden werden können. Es gibt ja tausend Fettnäpfe, in die man beim Schenken treten kann. Dabei hat sich der Erfinder des Schenkens das alles wahrscheinlich in Wirklichkeit ganz anders gedacht. Gott, der uns und allem, was kreucht und fleucht, das Leben geschenkt hat, der uns ins Leben liebt und uns erhält, der Schenker von so viel Gutem ein Leben lang, der schenkt, als es drauf ankommt, sich selbst. Im Neuen Testament, im Johannesevangelium heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er ihr seinen einzigen Sohn geschenkt hat, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden und das ewige Leben haben. Gottes Sohn, Gott selbst, wird Mensch an Weihnachten. Gott schenkt sich selbst. Er legt sich als Geschenk in die Krippe, so wie wir einander Geschenke unter den Weihnachtsbaum legen, aber nicht als ein Ding, was nutzbar ist oder in eine Sammlung kommt, sondern als ein lebendiges Gegenüber. Und das ist das Entscheidende. Wenn Gott schenkt, dann geht es um Beziehung. Die Beziehung zwischen Gott und den Menschen, die dadurch auf eine neue Ebene gestellt wird, dadurch, dass er sich selbst anbietet. Und diese Beziehung kann, wie alle guten oder auch schlechten Beziehungen, Leben verändern. Deswegen ist es wichtig, dass wir schauen, was da passiert. Die Beziehung zu Gott kann mein Leben verändern, denn wenn ich weiß, dass Gott selbst mir auf Augenhöhe begegnet, dann brauche ich vor nichts mehr Angst zu haben.
nicht vor der Arbeitslosigkeit, nicht vor Streit mit Freunden, nicht vor Herausforderungen aller Art. Denn er ist an meiner Seite, er hat sich selbst geschenkt. Zuversicht statt Angst kann und wird mein Leben prägen. Ich brauche auch nichts mehr zu verheimlichen und herumlavieren, denn er ist an meiner Seite und er kennt mich ohnehin schon in- und auswendig. Ich brauche nichts mehr zu verheimlichen und ich brauche mich auch nicht zu schämen für das, was in meinem Leben vielleicht schief geht, denn er ist an meiner Seite. Er, der das Scheitern zu Genüge kennt. Er, der neue Anfänge gegen das Scheitern setzt, so wie er die Auferstehung gegen den Tod gesetzt hat. Gestehen statt vertuschen, neu anfangen statt entmutigt aufgeben, das ist mit dem Geschenk Gottes verbunden, der sich selbst zu denen legt, die seine Nähe brauchen, zu uns. Wir sind in diesen Gottesdienst eingestiegen und haben Mariah Carey gehört, All I Want for Christmas is You. Sie singt, wenn man es übersetzt, ich will gar nicht viel an Weihnachten. Es gibt nur eines, was ich wirklich brauche. Mich interessieren die Geschenke nicht unterm Weihnachtsbaum, denn ich will nur dich, mehr als du dir vorstellen kannst. Bitte erfüll mir diesen einen Wunsch. Alles, was ich haben will, bist du. Und ihr Lieben, ich finde diesen Song fantastisch. Ich liebe ihn mehr als viele andere Weihnachtsklassiker, weil es hier mal nicht um das Äußerliche geht, um den Schnee, der bitteschön fallen soll, oder um den Nikolaus und die Rentiere mit der roten Nase, sondern es geht um Beziehung. Geradezu christlicher Weihnachtspopsong. Und mit diesem Beziehungsthema ist der Song sehr nah dran an dem, worum es an Weihnachten wirklich geht. Und das sind eben nicht die äußerlichen Dinge, sondern das, wofür diese äußerlichen Dinge stehen. Entscheidend ist das Beziehungsgeschehen. Und wenn man darüber nachdenkt, dann ist es schon verrückt, finde ich. Gott schenkt sich an Weihnachten selbst und bietet uns eine Beziehung an und wir haben nichts Besseres zu tun, als uns Dinge gegenseitig unter den Weihnachtsbaum zu legen. Es gibt ja historische Gründe, warum das so ist. Und einer der Hauptschuldigen ist Martin Luther, man traut sich kaum, es auszusprechen. Er hat die Tradition des Schenkens vom 6. Dezember, dem Tag des heiligen Nikolaus, verbannt. Denn mit der Geschichte des Nikolaus war das Schenken ja auf Ängste verbunden und das hat sich so als Tradition herausgebildet. Aber Luther hat ja die Heiligen abgeschafft. Es gab keinen heiligen Nikolaus mehr. Und deswegen musste auch dieser Brauch sich irgendwo einen neuen Anknüpfungspunkt suchen. Und Luther hat das Schenken dann einfach mit Weihnachten verbunden. Er hat sogar die Vorstellung etabliert, dass das Christkind selbst den Kindern Geschenke bringt. Aber ich finde, er hat damit ein ziemliches Eigentor geschossen. Denn dem rein äußerlichen Geschenkewahn waren damit natürlich Türen und Tore hochgemacht, aber eben nicht so sehr für den Herrn der Herrlichkeit, der durch Türen und Tore einziehen sollte, der uns als Freund und guter König begegnet und mit uns durchs Leben gehen will, sondern das Beschenken um des Schenkens willen, das war auf einmal als Möglichkeit da. Geschenke, die eine Beziehung abbilden sollen, aber freilich nicht müssen. Die viel richtigere Antwort auf das Weihnachtsgeschehen, in dem Gott sich selber schenkt, wäre ja, wir schenken uns zurück. Wir geben uns hin und treten in diese Beziehung mit Gott ein, die er anbietet. Wir werden ein Teil der Krippe, dieser Szene, in der Jesus geboren wird. Wir begegnen ihm so, wie er ist und so, wie wir sind, mit allem drum und dran. Und das heißt eben auch mit allen Unzulänglichkeiten, mit allen Schäbigkeiten, mit allem Fehlerhaften und Ungenügenden, das mich und mein Leben genauso kennzeichnet wie den Stall und die dortige Gesellschaft, in der es Gott gefallen hat, geboren zu werden. Wir können, wir dürfen uns schenken und all das, was in unserem Leben nichts ist. Es gibt eine wunderbare Geschichte, die von einer solchen Begegnung erzählt und illustriert, worum es geht. Die Geschichte möchte ich euch gerne vorlesen. Ein kleiner Junge besucht um die Weihnachtszeit seinen Großvater. Er schaut zu, wie der Großvater an einer Krippenfigur schnitzt. Einige andere Figuren der Weihnachtsgeschichte stehen schon fertig auf dem Tisch. Da wird der Junge müde, legt den Arm auf den Tisch. Und während er noch zusieht, wie der Großvater arbeitet an den Krippenfiguren, schläft er ein. Im Traum werden die Krippenfiguren lebendig und er ist mitten unter ihnen. Er geht mit in den Stall von Bethlehem und schaut das Jesuskind an. Da fängt das Baby auf einmal an zu reden. Ich möchte gern drei Dinge von dir haben, sagt das Jesuskind. Und der Junge sagt eifrig, na klar, kein Problem. Was willst du haben? Meinen neuen Mantel? Meine elektrische Eisenbahn? Oder das schöne Buch mit den bunten Bildern, was ich bekommen habe? Nein, antwortet das Jesuskind, das brauche ich alles nicht. Ich möchte etwas anderes von dir haben. Schenk mir deine letzte Deutscharbeit, sagt das Jesuskind leise. Der Junge erschrickt. Aber da hat der Lehrer ungenügend drunter geschrieben. Ja, eben deshalb will ich die Arbeit haben. Bring zu mir immer alles, wo ungenügend drunter steht. Ja, willst du das tun? Gern, sagt der Junge. Und dann möchte ich zweitens von dir deinen Milchbecher haben. Aber der ist doch zerbrochen. Willst du mir immer alles bringen, was in deinem Leben zerbrochen ist? Fragt das Jesuskind. Und dann habe ich noch einen dritten Wunsch. Du sollst mir noch die Antwort bringen, die du deiner Mutter gegeben hast, als sie dich nach dem zerbrochenen Milchbecher gefragt hat. Da weint der Junge bitterlich und schluchzt. Da habe ich gelogen. Ich habe gesagt, er wäre mir runtergefallen, aber in Wahrheit habe ich den Becher absichtlich auf den Boden geschmissen. Ja, sagt Jesus, du sollst mir immer auch alle deine Lügen und deinen Trotz und dein Böses, was du getan hast, bringen, damit ich dir helfen und dir vergeben, dich heilen und dich verändern kann. Da wachte der Junge wieder auf und wusste plötzlich, warum Gott Mensch geworden ist und warum Jesus als Heiland geboren wurde, damit er alles Ungenügende, Zerbrochene und Böse heilen und verwandeln kann. Sich selbst verschenken. Das wäre die richtige Antwort auf Gott, der sich uns selber schenkt. Und der Song, den wir gehört haben, um den es heute geht, All I Want for Christmas is You, dieser Song ist eigentlich Gottes Song. Ich will gar nicht viel an Weihnachten, höre ich Gott singen. Mich interessieren die Geschenke nicht. Ich will nur dich und das mehr, als du dir vorstellen kannst. Erfüll mir bitte diesen einen Wunsch. Alles, was ich haben will, bist du. Bitte, ihr Lieben, denkt daran. Wenn ihr in den kommenden Tagen eine CD mit Weihnachtspop auflegt oder diesen Song im Radio hört, All I Want for Christmas is You, das ist Gottes Song, weil er sich danach sehnt, das Leben mit dir gemeinsam zu gestalten, ihm zur Ehre und dir zum Segen. Das Gleiche gilt natürlich letztlich auch für die Geschenke, die wir weiterhin machen und unter den Weihnachtsbaum legen. Denn in den Geschenken, die wir einander geben, drückt sich ja im besten Fall Beziehung aus. Also kein Grund, jetzt irgendwie darauf zu verzichten und zu sagen, nee, es geht nur ums Innerliche. Nein, das Äußerliche hat schon auch seinen Grund, wenn es mit einer Beziehung verbunden ist, wenn eine Beziehung darin zum Ausdruck kommt. Wenn wir einander in diesem Bewusstsein Geschenke machen, wenn es nicht nur um das Schenken, um das Schenkens willen geht, sondern um diese Beziehung, dann ist das absolut passend, weil wir damit eben auch ein Stück weit uns selbst verschenken. Ja, auch hinter Pralinen, hinter einer Küchenmaschine, hinter selbstgemalten Bildern steht im besten Fall die Aussage, ich bin für dich und mit dir da. Du bist mir wichtig. Lass uns das Leben teilen. Und dann werden in einem Geschenk Liebe und Zuneigung sichtbar, immer mit dem Wissen, egal wie teuer es war. Ein Geschenk ist so viel wert wie die Liebe, mit der es ausgesucht wurde. Diese bedingungslose Liebe aber, da wo es sie wirklich gibt, das wissen wir, da kann sie Leben verändern. Ganz ähnlich wie die bedingungslose Liebe Gottes, die in seinem Weihnachtsgeschenk sichtbar wird, wenn er sich selbst in die Krippe legt. Ihr lieben Fortgeschrittenen, die ihr schon lange in dieser Beziehung mit Jesus lebt, die ihr schon lange mit Gott durchs Leben geht, was ist das eigentlich, was die erwartet, die sich da an Weihnachten von Gott beschenken lassen? Man kann weite Teile des Alten und Neuen Testaments lesen als eine Beziehungsgeschichte Gottes mit den Menschen und man kann deswegen daran auch ablesen, wie das ist, mit ihm zusammen durchs Leben zu gehen. Und weil ich nicht möchte, dass jemand den Eindruck hat, man muss nur mit Gott gemeinsam durchs Leben gehen und schon wird alles gut, alles heil, es gibt keine Probleme mehr. Nein, so ist es nicht. So ist diese Beziehung nicht. So sind auch unsere menschlichen Beziehungen nicht. Und deswegen möchte ich zum Schluss kurz in drei Punkten beleuchten, was das heißt, eine Beziehung mit Gott zu haben. Die Beziehung, die Gott anbietet, ist immer auf Ausschließlichkeit ausgelegt. und doch gleichzeitig von Geduld, Gnade und Großherzigkeit geprägt. Es wird in der Bibel immer wieder das Bild gebraucht, dass Gott wie ein Bräutigam ist und wir seine Braut, wahlweise die christliche Gemeinde im Neuen Testament oder das Volk Israel im Alten Testament oder auch eine einzelne Person, mit der Gott einen Bund schließt. Gott steht in großer Treue zu uns auch und gerade, wenn Menschen nichts von ihm wissen wollen. Das wird beim Propheten Hesekiel in den drastischsten Worten ausgemalt. Da wird geschrieben, dass das Volk Israel wie eine Frau ist, mit der Gott einen Bund eingeht, einen Ehebund. Aber die Menschen verlassen sich nur auf sich selbst. Und anstatt treu zu sein, gibt es Ehebruch und Hurerei. Als Konfirmand habe ich diese Stellen geliebt. Hesekiel 16, wer das mal nachlesen will. Aber Gott hält trotzdem die Treue. Und das ist krass, wenn man liest, was die Menschen veranstalten und wie das beschrieben wird, wie die Israeliten sich verhalten, wie untreu sie werden. Gott hält die Treue. Und das verändert die Menschen. Das verändert auch uns. Zu wissen, dass Gott uns ganz haben will, so wie er sich ganz gegeben hat, das prägt auch uns, und zwar selbst über die Jahre hinaus, in denen wir uns nur auf uns selbst verlassen. Denn das gibt es ja. Das gehört zu uns dazu. Seine Treue übersteht auch diese Zeit, in der wir von ihm mal nichts wissen wollen. Zweitens, die Beziehung, die Gott anbietet, ist auf Heil und Heilung ausgelegt und respektiert doch den Menschen, wie er ist. Ich habe in der ersten Klasse in Bad Vilbel die Kinder gefragt, warum man Jesus Christus auch den Heiland nennt. Und erstaunlicherweise konnten sich die Antwort gut erarbeiten. Dieser Jesus ist einer, der Dinge und Menschen heil macht. Mit ihm verändern sich die Dinge. Wenn etwas zerbrochen und kaputt ist, wenn etwas in Scherben daliegt, so wie unsere Träume, wie unsere Hoffnungen, unsere gescheiterten Beziehungen, unsere Lebenspläne, aus denen nichts mehr wird, dann kann, dann will und dann wird Gott uns heil machen. Vielleicht anders, als wir das denken, aber mit Sicherheit nicht ohne unser Einverständnis, ohne unsere Bitte darum, dass er uns hilft. Den blinden Bartimäus im Neuen Testament, den heilt Jesus nicht einfach, sondern er fragt zuerst, was willst du, dass ich dir tue? Als ob es eine Frage gäbe, ist so offensichtlich, der Mann ist blind, der will wieder sehen können. Und trotzdem fragt Jesus, was willst du, dass ich dir tue, damit Bartimäus eine Chance hat, von sich aus zu sagen, bitte hilf mir, bitte mach mich wieder heil. Das ist mit diesem wunderbaren Angebot Gottes an uns verbunden, dass er uns die Chance geben möchte zu sagen, bitte hilf mir, bitte mach mich wieder heil, bitte komm in mein Leben. Gott trumpft nicht einfach aus und marschiert ein mit seinen Truppen, mit seinen englischen Heerscharen, Blödsinn. Er ist ein Gentleman, der anklopft und der hören möchte, herein. Gott heilt uns, wenn wir ihn lassen. Und das Dritte ist, diese Beziehung ist dynamisch mit Hochs und Tiefs und sie lebt doch von dieser ewigen Treue in einem unverbrüchlichen Bund. Für mich ist das eine der fundamentalsten Erkenntnisse gewesen in meinem Leben als Christ. Selbst bei den Glaubenshelden im Alten Testament ist Gott nicht einfach immer da, immer präsent im Sinne einer permanenten Ekstase. Stattdessen wird von Abraham, von David, von Elia und anderen berichtet, dass sie in einem langen Leben eine Handvoll intensiver Gottesbegegnungen hatten. Eine Handvoll in 80, in 100 Jahren. Und wir versuchen, das jeden Sonntag hinzukriegen? Echt jetzt? Das klappt nicht. Also, bei mir klappt es zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber jeden Sonntag Ekstase, jeden Sonntag eine ganz intensive Gottesbegegnung haben. Sorry, Leute, bei mir hat das nicht funktioniert. Aber ich lese es auch in der Bibel so, dass das nicht das ist, was Gott will oder tut. Es ist eine dynamische Beziehung. Da gehören sehr intensive Zeiten mit Schmetterlingen im Bauch dazu. Und da gehören wie in jeder Beziehung auch andere Phasen dazu, in denen man ein bisschen auf Abstand ist und sich trotzdem miteinander verbunden weiß. Und wenn das in dein Herz trifft, dann wünsche ich dir, dass du eine Gelassenheit kriegen kannst. Wenn du Gott gerade nicht so ganz nah spürst, wenn du weißt, ja, der kann ganz nah sein. Wir hatten Zeiten miteinander, die waren so innig, aber jetzt gerade ist mir das irgendwie verloren gegangen. Dass du Geduld kriegst und entspannt bleiben kannst. Er ist immer noch da, denn sein Versprechen und sein Bund, die gelten für immer. Ich bin bei euch, sagt Jesus, alle Tage bis an das Ende der Welt und sogar darüber hinaus. Also ihr Lieben, was legen wir dieses Jahr unter den Weihnachtsbaum? Geschenke, die aber nicht einfach nur Dinge sind, sondern die eine Beziehung, eine Liebe zum Ausdruck bringen. Wir verschenken uns selbst aneinander, an andere Menschen, aber auch an Gott. Indem wir uns ihm so geben, wie wir sind, mit allem drum und dran, mit Freude und Dankbarkeit, aber auch mit aller Schuld, mit allem Scheitern, mit aller Angst, die er verwandeln kann und will und wird. Und ich lade euch ein, dass wir das jetzt ernst nehmen und uns während des kommenden Liedes ein paar Minuten Zeit nehmen, um uns genau so an Gott zu verschenken. Ich habe ein paar kleine Geschenke mitgebracht. Sind bei weitem nicht genug, aber teilen hilft. Hat schon mal funktioniert. Wenn ihr guckt, dass ihr diese Geschenke durchgebt an diejenigen, die sie gerne Gott geben wollen. Ihr könnt draufschreiben, was ihr Gott schenken mögt. Von eurem Dank, von eurer Freude, von eurer Schuld, von eurem Scheitern. Schreibt das, wenn ihr mögt, hinten drauf und legt es, wie es sich gehört, für Geschenke unter den Tannenbaum. Ich kenne den Kerl. Ich kenne diesen Gott. Ich verspreche, dass ich alles, was ihr ihm schenken wollt, auch vor ihn bringen werde. Bei allem, bei dieser Begegnung mit Jesus, bei der Beziehung und bei dem Weihnachtsfest, an dem Gott sich uns selber schenkt, bewahre und behüte uns der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, in Christus Jesus. Amen.